Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Ja, wir sind im Sommer angelangt, zumindest bei unseren Sommerfolgen, die es jedes Jahr weniger überraschend im Sommer gibt, wo wir Folgen machen, die kürzer sind als sonst, damit wir die vor dem Sommer schon aufnehmen können, damit wir im Sommer weniger arbeiten und mehr Urlaub machen können. Und der eine oder die andere wird sich vielleicht wundern, warum heute, am 2. Juli, nicht eine Folge erschienen ist, sondern drei Folgen erschienen sind.
Ja, weil das mit dem weniger Arbeiten nicht so gut funktioniert hat.
Nein, die anderen beiden Folgen sind eigentlich keine Das-Universum-Folgen. Was sie sind, werden wir euch gleich erzählen. Ich möchte zuerst nur noch kurz ein anderes Thema behandeln, weil noch sind wir halbwegs aktuell. Also wir nehmen heute am 25. Juni auf und die Folge erscheint am 2. Juli. Das heißt, wir sind noch zeitlich einigermaßen parallel mit der Aufnahme und der Sendung.
Ja, zeitnah als bei manch anderen Folgen.
Ja, heute übrigens am 2. Juli, weißt du, was ich mache? Da fahre ich auf Urlaub. Jetzt bin ich gerade auf dem Fahrrad unterwegs in Südburgenland, wo ich dann Evi treffen werde. Da machen wir dann eine Woche Urlaub und dann fahren wir dort ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend im hügeligen Südburgenland.
Sehr schön.
Und damit ich das machen kann, müssen wir jetzt schon aufnehmen. So, aber...
Ich arbeite natürlich noch, ja, zu der Zeit übrigens, ja, gell?
Aber du machst später Urlaub. Dann mache ich dann keinen Urlaub mehr.
Stimmt.
Ja, aber das, was heute passiert ist und heute, wie gesagt, der 25. Juni, ist das, was wir in den letzten Folgen schon angesprochen haben, du angesprochen
ist
hast.
Ist sie gelandet?
Ist sie gelandet. Doch,
ja.
Chang'e 6, die Sonde von China, die zum Mond geflogen ist, auf dem Mond gelandet ist.
Chang'e heißt das übrigens.
Chang'e, wer
ich habe extra geschaut, wie man das auf Chinesisch ausspricht.
Chang'e. Gut. Die Raumsonde von China ist auf dem Mond gelandet, hat am Mond Material aufgesammelt, ist wieder gestartet, zurück zur Erde geflogen und hat den Behälter mit den Proben abgeworfen und der ist heute sicher auf der Erde gelandet. Das Ganze wurde sogar überraschenderweise für die chinesische Raumfahrtagentur live im Internet gestreamt. Ja.
Cool.
Kann man sich auch noch nachträglich anschauen, verlinke ich auch. Also die Proben vom Mond sind hier und jetzt werden sie untersucht.
Und jetzt braucht man nur noch den richtigen Schraubenschlüssel.
Den werden sie hoffentlich haben. Aber wir wollten ja eigentlich aufklären, was es mit diesen komischen zwei Folgen zu tun hat, die heute auch noch veröffentlicht worden sind.
Mhm.
Wer sich die anhört, und das könnt ihr bitte gerne alle machen, die sind nur sehr kurz, knapp 5 Minuten, diese beiden Folgen. Und ihr werdet hören, dass wir in beiden Folgen über Johannes Kepler reden. Und wir tun das nicht einfach so, weil Kepler cool ist, was er auf jeden Fall war. Wir tun das, weil man sich in Regensburg anschauen kann, wie Kepler gelebt hat, was er gemacht hat und wie er gestorben ist. Also kann man sich nicht anschauen, wird es kein Video geben, aber den Kepler...
Live gestreamt, so wie die Landung der Mondproben.
Ja, aber in Regensburg ist Kepler gestorben. Da steht sein Sterbehaus und bei einem berühmten Menschen, wie Kepler es war, überall, wo er sich rumgetrieben hat, schaut mal, dass man da irgendwo was macht. So wie bei Beethoven, der ja hier in Baden, wo ich war, da gibt es auch irgendwie 3 Häuser, wo er mal irgendwie in der Woche auf Urlaub war oder sowas. Und da haben wir auch Museen reingetan. Ja, aber die 9. Sinfonie hat er in Baden geschrieben übrigens.
Wirklich?
Ja, die hat er geschrieben.
Weil es da so schön ist. Da war er so gut gelaunt.
Ja, vielleicht war er so gut gelaunt, ja. Jedenfalls ist Kepler in Regensburg gestorben. Und deswegen gibt es dort Document Kepler oder Dokument Kepler, je nachdem, ob man es Englisch oder Deutsch aussprechen möchte.
Das haben wir gar nicht gefragt, gell? Aber man wird es wohl Deutsch aussprechen, weil warum Englisch, oder?
Man kann doch Italienisch aussprechen, wenn man will. Also aussprechen kann man es
nicht. Dann wäre es aber Dokument da.
Ja. Jedenfalls gibt es da ein schönes Museum, da kann man sich alles anschauen, Arbeiten von Kepler, Leben von Kepler. Und es gibt auch ein Science Lab, das ist ja so eine Art interaktives Mitmach-Dingsi, wo man sich mit den Fragen und Themen, mit denen Kepler sich beschäftigt hat, auch jetzt heute noch beschäftigen kann. Und damit das ein bisschen interessanter wird, behaupte ich jetzt einfach mal uneitel, hat uns das Dokument Kepler gefragt, ob wir nicht 2 kurze Audiofolgen aufnehmen wollen, wo wir kurz über Fragen sprechen, die Kepler beschäftigt haben und die Wissenschaft heute noch beschäftigen. Das haben wir natürlich gemacht. Das heißt, wenn ihr in Regensburg dorthin geht, dann könnt ihr euch dort alles anschauen, auch dieses Science Lab, und euch dort dann auch anhören, was Ruth und ich über die Arbeit von Kepler zu sagen haben, beziehungsweise ihr könnt es auch jetzt hier in diese Podcast-Folgen anhören, aber dort habt ihr eben nicht nur unser Gerede, sondern auch das historische Gebäude plus die ganze schöne Ausstellung und das Science Lab dazu.
Ja, ich glaube, das lohnt sich schon. Ne? Also ja. Ich war auch noch nie dort, ich habe aber die Bilder gesehen und es sieht sehr cool aus.
Ich war dort, ich war zweimal dort, aber es war jedes Mal zu, weil es immer gerade renoviert worden ist. Also ich bin natürlich mit dem Fahrrad oft am Donauradweg lang gekommen, wenn ich irgendwie von Deutschland nach Österreich geradelt bin. Und da kommst du natürlich direkt an ihr Keplerhaus vorbei. Aber es war jedes Mal zu, also ich habe schon auch vor, dahin zu fahren, nochmal mir das anzuschauen.
Ich bin schon mal auf der Donau durch Regensburg durchgefahren, nicht neben der Donau, ja. Auf der Donau.
Ja. Ist das auch anschauen können? Ja, also ich schaue gerade auf der Homepage ein paar Fotos an, das schaut wirklich sehr schön aus. Und dieser Raum, wo man sich dann unsere Beiträge auch anhören kann, da stehen aktuell noch, das wird dann im Laufe der Zeit umgebaut ein bisschen, aber aktuell ist dieser ganze Raum voll mit Fragen, wo man sich anschauen kann, was sich so Leute wie Kepler damals gefragt haben, was sich Leute wie wir heute fragen. Und ein paar von diesen Fragen sieht man auch im Foto. Und eine Frage finde ich ganz schön, die stehen da in Deutsch und auf Englisch. Und hier steht, why can't life be simpler?
Ja, total. Aber die großen Fragen, die sind halt einfach gleich geblieben,
ja,
oder?
Vielleicht hat ja der ein oder andere aus der Hörerschaft schon Erfahrungen mit diesem Sterbehaus für Kepler. Vielleicht war der schon mal da, bevor es angefangen wurde umzubauen. Vielleicht wohnt er auch in Regensburg, da gibt es ja auch Menschen und vielleicht hört uns da auch jemand zu.
Sehr nette Menschen.
Ja. Genau, also dann schreibt uns gerne und wir werden da früher oder später auf jeden Fall mal hinschauen. Vielleicht kann man da irgendwie, machen wir ein größeres Event, vielleicht machen wir ein Hörertreffen oder sowas. Ja, mal schauen, keine Ahnung. Aber irgendwann werden wir auf jeden Fall da sein. Ich habe mir aber gedacht, wenn wir jetzt schon so kürzere Sommerfolgen machen, dann nutze ich die Gelegenheit gleich und bleib bei Kepler. Und ich bleib bei Kepler und auch bei dir, also in dem Fall, habe ich mir gedacht, es trifft sich noch besser, die kurze Sommerfolge vorzubereiten, weil die Einleitung zu dieser kurzen Sommerfolge eigentlich du machen wirst, Ruth.
Okay.
Weil.
Ja, gern, jederzeit, nur worüber.
Ich habe mir gedacht, wir fangen an mit Keplers Nova. Und ich weiß, dass du dich gerade mit Keplers Nova auskennst, weil wenn der Sommer vorbei ist, ein neues Buch von dir erscheinen wird.
Und so ist es.
In diesem Buch hast du von der Supernova aus dem Jahr 1604 ein bisschen was erzählt. Und vielleicht kannst du ganz kurz in ein paar Sätzen etwas über die Supernova aus dem Jahr 1604 und Johannes Kepler erzählen.
Ja, das war eine coole Supernova. Mehrere Dinge, warum sie cool war. Erstens, die letzte Supernova in unserer Galaxis, die wir gesehen haben.
Also nicht die letzte, die stattgefunden hat, sondern die wir gesehen haben.
Ja, es gibt zwei andere, die stattgefunden haben, ziemlich sicher, weil wir die Überreste von ihnen gefunden haben. Aber die haben wir nicht gesehen. Bei der einen weiß man es nicht genau warum und bei der anderen weiß man es, weil die ziemlich genau im galaktischen Zentrum explodiert ist und da ist einfach zu viel Zeug dazwischen. Natürlich würde man sie mittlerweile mit Infrarotteleskopen super sehen können, aber nicht einfach so mit freiem Auge, ne? Weil da ist der ganze Staub und Zeug und da ist zu viel los. Das heißt, wir haben die nicht gesehen. Die im galaktischen Zentrum war, glaube ich, erst vor ungefähr 100 Jahren. Man sieht halt diese Supernova-Überreste, man sieht, wie schnell die expandieren, wie schnell die sich quasi nach außen bewegen, also quasi mehr oder weniger noch die Explosion im Gang und dann kann man zurückverfolgen, wann die stattgefunden hat. Aber 1604 war die letzte Supernova, die wir beobachtet haben. Das heißt, wir haben bis jetzt noch keine Supernova in der Milchstraße mit einem Teleskop beobachtet. Das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1604,
ja?
Kepler hat natürlich Beobachtungsdaten gehabt, aber das Teleskop, das astronomische Teleskop, das hat Galileo Galilei erst 5 Jahre später. Also Teleskope vielleicht werden vielleicht auch schon irgendwo rumgelegen sein, damals so Prototypen oder erste Vorläufer, Stücke. Aber, genau. Aber wirklich eben so die zur astronomischen Beobachtung hat es das erste Mal 1609 Galileo Galilei eingesetzt in diesem astronomischen Superjahr, wo auch wie Kepler sein berühmtes Werk Astronomia Nova veröffentlicht hat. Also da ist viel passiert. Aber damals, 1604, ja, konnte man nur mit dem Auge hinschauen.
Kepler war ein exzellenter Beobachter, also das nimmt man wahrscheinlich eh an, aber dann, wenn man sich das genauer anschaut, denkt man sich wieder, hey Kepler, Hut ab, ja, der hat diese Supernova beobachtet.
Hat er sie wirklich beobachtet? Ich habe immer gedacht, dass Kepler zwar guter Theoretiker war, aber jetzt selbst nicht so viel beobachtet hat, weil Daten für seine Theorien hat er von Tycho Brahe bekommen und ich hätte gedacht, dass er bei der Nova auch nur Daten von anderen ausgewertet hat, also dass er sehr gut drin war, Daten auszuwerten, aber hat er selbst wirklich auch Beobachtungen gemacht? Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube schon.
Also er wird schon Beobachter gemacht haben, er war Astronom, klar.
Er hat ja dann in seinem Werk, das ja auch so heißt, Nova.
De Stella Nova.
Du weißt das. Der Stella Nova irgendwas in Serpentis.
Irgendwie sowas, ja. Jetzt geht's nach Regensburg, da steht sicherlich irgendwo.
Genau. Der neue Stern im Fuß des Schlangenträgers, ja. Oder so. War das der? Ja. Ich habe gelesen, dass er alle Beobachtungen, die er gefunden hat von anderen Leuten, zusammengefasst hat in diesem Werk, aber eben auch seine eigenen Beobachtungen gemacht hat. Und dass seine Beobachtungen so gut waren, dass er die Position des Sterns mit einer Bogensekunde Genauigkeit bestimmt hat. Das ist richtig wenig, ja. Das ist ein 1/30 vom Vollmonddurchmesser mit freiem Auge. Und das ist ungefähr das, was man gemeinhin als die Grenze des menschlichen Auflösungsvermögens, des menschlichen Auges nimmt. Ja. Also das ist so gut, wie es geht. Er hat ist so gut beobachtet, wie man nur kann, mit freiem Auge. Und vor allem, man muss sich vorstellen, dieses Ding, das war ja super hell, das ist ein super heller Punkt, der funkelt wie wahnsinnig, ja, wie wild, der schaut am Himmel riesengroß eigentlich aus, ja, für unsere Augen, weil etwas, was hell ist, groß aussieht. Das heißt, diesen riesen fetten Lichtsplotsch da, noch dazu sehr nah am Horizont unten war der, da irgendwie auf eine Bogenminute genau zu beobachten. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schwachsinn, aber ich glaube schon, dass er selber durchaus auch Beobachtungen gemacht hat. Ja, und er hat eben auch netterweise nicht nur seine eigenen Beobachtungen publiziert, sondern die von allen anderen Leuten auch schön aufgeschrieben, alles dokumentiert und so weiter. Also da hat er schon echt eine ziemlich gute Arbeit gemacht.
Ja, und das war, wie du gesagt hast, die letzte Supernova, die wir beobachtet haben, ohne Teleskop. Aber, und das ist jetzt dann nach der Einleitung der Teil, den ich vorbereitet habe, wir haben im Herbst, im Winter vielleicht die Möglichkeit, wenn nicht eine Supernova, dann zumindest eine Nova zu beobachten. Mhm. Das hast du sicherlich auch schon mitbekommen, das haben vermutlich viele schon mitbekommen, aber ich habe gedacht, für die, die es nicht mitbekommen haben, besprechen wir es hier im Podcast nochmal. Es könnte in den nächsten Wochen, Monaten eine Nova geben. Das heißt, wir könnten an unserem Himmel plötzlich einen Stern auftauchen sehen, der vorher nicht da war.
Ja, das ist schon cool. Also es wird keine Supernova sein.
Nein.
Also, das ist eher unwahrscheinlich.
Genau. Also, weil die Nomenklatur noch klären. Also mit Supernova ist gemeint ein Stern, der am Ende seines Lebens explodiert, vereinfacht gesagt. Und dass wir dieses Sternenende mit Nova bezeichnen, also neu, liegt halt daran, dass damals Leute wie Kepler nicht gewusst haben, wie Sterne funktionieren, weil woher? Die haben keine Teleskope gehabt und keine Astrophysik. Deswegen haben sie es halt neuen Stern genannt. Da ist ein neuer Stern am Himmel aufgetaucht, der vorher nicht da war. Mhm. Das haben sie halt neuer Stern, Stella Nova genannt. Also daher kommt die Bezeichnung Nova, und Supernova nennen wir halt die Explosionen, die halt wirklich groß sind. Aber in der Astronomie heißt es halt immer noch so, und in der Astronomie ist eine Nova im Vergleich zu einer Supernova was anderes. Also eine Nova ist in dem Fall ein Objekt, das seine Helligkeit verändert im Laufe der Zeit. Das kann auch mit Explosionen zu tun haben, aber wir werden es gleich im Detail klären. Es geht um den Stern mit der Bezeichnung T Coronae Borealis. Ich glaube, der hat keinen gescheiten Namen. Ich glaube, der heißt einfach so.
Aber das ist doch ein schöner Name.
Ja, also Coronae Borealis ist das Sternbild. Und T ist halt die Bezeichnung für veränderliche Sterne. Die werden so mit Buchstaben benannt. Und es ist halt der Stern T im Sternbild Coronae Borealis.
Eine Nummer hat er sicher auch. Aber
ja, die haben halt keine Katalognummern, haben sie alle. Aber ich dachte mir, einen richtigen Namen hat er nicht. Aber fangen wir mit dem Sternbild an. Ja, also das Sternbild Coronae Borealis, die nördliche Krone, kann man eigentlich gut sehen. Also das kann man gut erkennen, braucht man am Himmel schauen, so Herkules, Bärenhüter, die Sternbilder, da dazwischen ist die nördliche Krone, schaut auch aus wie so ein Diadem, also so Ding, dass sich die Prinzessinnen auf den Kopf setzen, so ungefähr schaut diese Krone aus.
Dürfen die Prinzen auch, wir haben nichts dagegen.
Also Kranzbogen aus hellen Sternen, das ist die nördliche Krone, und was man in dieser nördlichen Krone nicht sieht, ist dieser Stern T Coronae Borealis, weil der ist eigentlich sehr, sehr schwach sichtbar. Der ist 2700 Lichtjahre weit weg und hat so ungefähr 10. Größenklasse. Mit freiem Auge kann man das nicht sehen. Mit einem Fernglas tut man sich auch oft schwer. Also da braucht man schon gute Optik, dass man das Ding sehen kann.
Ja, also mit einem kleinen Teleskop könnte man das schon sehen.
Ja. Ja, aber jetzt nicht irgendwie mit dem Opernfernglas, das ihr irgendwie zu Hause rumliegen habt oder irgendwie so. Das geht nicht. Natürlich haben wir in der Astronomie gute Teleskope. Das heißt, wir haben diesen Stern tatsächlich untersucht und festgestellt, das ist ein besonderer Stern. Das ist ein sogenannter kataklysmisch veränderlicher Stern. Ja, so kataklysmisch, Kataklysmus, also so Weltuntergang, große Katastrophe. Im Wesentlichen ist es ein Doppelsternsystem, bestehend aus einem roten Riesenstern und einem weißen Zwergstern. Also zwei Sterne, die vermutlich so ähnlich angefangen haben wie unsere Sonne, aber halt unterschiedlich schnell mit ihrem Leben am Ende waren. Der eine ist schon quasi fertig, der ist schon durch, der hat schon hinter sich, der ist ein weißer Zwerg geworden, also sehr kompakt, so groß wie die Erde ungefähr, immer noch so viel Masse wie die Sonne, sehr kompaktes Ding. Und der andere ist erst auf dem Weg zum weißen Zwerg, der hat sich halt zu einem roten Riesenstern aufgebläht. Wenn die Sonne das macht, die wird dann so ungefähr bis zur Erdbahn ranreichen bei diesem Aufblähen. Und die sind auch sehr eng beieinander, roter Riesen, weißer Zwerg. Da ist nur eine halbe astronomische Einheit Platz zwischen denen, also der halbe Abstand Erde-Sonne. Das heißt, die sind auch sehr schnell beim Umkreisen, die brauchen 228 Tage, um einander zu umkreisen. Ja, und wenn die einander so nahe sind, dann passiert es immer wieder, dass Material vom roten Riesen auf den weißen Zwerg gelangt, weil der rote Riese hat auch einen starken Sternwind, der pustet immer wieder so Zeugschichten seiner Atmosphäre hinaus und dann ist halt leicht der weiße Zwerg dort und der hat eine starke Anziehungskraft und der schnappt sich das. Das heißt, die Masse des weißen Zwergs wird größer, 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 größer. Da kommt immer mehr Wasserstoff drauf, weil ist ja hauptsächlich Wasserstoff, was da weggeht von dem roten Riesen. Und irgendwann hat sich so viel Wasserstoff auf dem weißen Zwerg angesammelt, dass die Dichte ausreicht, dass der weiße Zwerg kurzfristig wieder zum Leben erwacht, wenn man so will. Es findet kurzfristig wieder Kernfusion statt. Wasserstoff wird wieder fusioniert. Das ist das, was man Nova nennt, weil dieser eigentlich schon tote Stern, wo keine Kernfusion mehr stattfindet, plötzlich wieder genug Material bekommen hat, um Kernfusion durchführen zu können. Eben nicht im Inneren in dem Fall, sondern halt außen. Und da leuchtet er dann extrem hell auf, paar Wochen lang, bis halt der Wasserstoff wieder weg ist. Ja, und dann fängt es wieder von vorne an. Dann kommt der rote Riese, pustet wieder Material hin, der sammelt wieder, bis genug auf dem weißen Zwerg da ist und dann macht es wieder puff und die Nova leuchtet erneut auf.
Ist quasi ein Zombie.
Ne? Genau, ja. Ein Wiedergängerstern.
Ein Wiedergänger.
Ja, und wenn man sich so anschaut, was da die Leute beobachtet haben, weil die Leute haben ja immer schon zum Himmel geschaut, da kann man auch in historischen Quellen schauen. Wir wissen zum Beispiel, dass im Jahr 1217 ein deutscher Mönch, ich habe auch irgendwo den Namen stehen, aber war kein bekannter deutscher Mönch, also es reicht die Beschreibung deutscher Mönch, hat in der nördlichen Krone einen sehr schnell hell werdenden Stern beschrieben. Und das Gleiche haben auch andere gemacht. 1787 Francis Wollaston, ich glaube, es war ein englischer oder schottischer Forscher, 1866 hat es William Huggins und andere gemacht. 1946 haben russische Astronomen das beschrieben. Also man hat immer wieder in dieser nördlichen Krone gesehen, da ist ein Stern sehr hell, der davor kaum zu sehen war und danach kaum zu sehen war. Diese ganzen Daten kann man zusammensuchen und dann findet man eine Periode von ungefähr 80 Jahren. Alle 80 Jahre scheint diese Nova auszubrechen. Und jetzt kann man ausrechnen, 1946, habe das letzte Mal beobachtet, plus 80 ist
26.
2026, genau. Warum reden wir jetzt drüber? Zwei Jahre vorher. Weil das Ganze nicht so exakt ist. Es ist kein Uhrwerk, was da abläuft. Es gibt Leute, die haben natürlich sehr genau hingeschaut, was mit diesem Stern in der nördlichen Krone passiert und festgestellt, dass dieser Stern T. Corona Borealis ziemlich einzigartiger Stern ist. Also wenn man sich so anschaut, was der in den letzten Jahrzehnten getrieben hat, dann sieht man natürlich, wie vor dieser Nova die Helligkeit ansteigt, ja, weil der weiße Zwerg immer mehr und mehr Material ansammelt. Wenn man die Daten auswertet, 10 Jahre vor dieser Nova steigt die Helligkeit langsam an, weil der weiße Zwerg mehr Material ansammelt. Und dieser High State, nennt sich das, hat 2015 angefangen, der aktuelle. Ja, also wir sind jetzt quasi schon knapp bei den 10 Jahren. Und dann ist etwas, was es nur bis jetzt bei T. Corona Borealis zu sehen gab, der sogenannte Pre-Eruption Dip, Prä-Eruptionsabfall. Okay. Ein Jahr vor der Nova sinkt die Helligkeit plötzlich. Man weiß nicht genau, warum das passiert. Vermutlich liegt es daran, dass irgendwie der Stern schon anfängt, zum Material in die Umgebung auszustoßen und dann ein bisschen dunkler wird. Also das hat man bei T. Corona Borealis in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Ungefähr ein Jahr bevor die Nova stattfindet, sinkt die Helligkeit.
Wahrscheinlich so wie damals bei Peter Goize.
So ungefähr, oder? Ja.
Wo es dann auch kurz dunkel geworden ist, weil sie zu viel Material ausgedünstet hat.
Genau, und das sehen wir gerade bei T. Corona Borealis. Also wir sehen, dass dieser Pre-Eruption Dip schon angefangen hat. Den haben wir eben schon seit 2023 beobachtet. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich gerade in der Phase, wo die Nova bald kommen sollte. Die Prognose, die aktuelle, liegt bei ungefähr September 2024, wenn das mal vorbei ist. Ab da, wie gesagt, ist kein Uhrwerk, das ist keine Sonnenfinsternis, wo man es auf die Sekunde vorhersagen können, aber irgendwann, jetzt dann so im Laufe dieses Jahres, sollte T-Corona Borealis zur Nova werden und das kann man sehen. Der wird dann die ungefähr zweite Größenklasse haben.
Ui. Das ist hell.
Das ist hell. Der ist dann so hell wie der hellste Stern aktuell in diesem Sternbild. Das heißt, das fällt auf. Das kann man sehr gut mit freiem Auge sehen. Braucht man kein Fernglas dazu. Das wird man sehen, dass da ein Stern ist, der vorher nicht da war.
Nice. Das ist etwas, worauf man sich freuen kann nach dem Sommer.
Genau. Und wie gesagt, ihr müsst halt schauen, weil dieses Sternbild ist eigentlich in Deutschland, Österreich immer zu sehen am Himmel. Aber es kann halt sein, dass er zu nah am Horizont ist. Also damit man so zweite Größenklasse sehen kann, habe ich nachgeschaut. Sollte ungefähr 3 Grad über dem Horizont sein, das ganze Ding. Das Sternbild dunkel soll es sein natürlich. Man kann ihn leicht finden. Also ihr müsst Arcturus suchen. Das ist so ein rötlicher Stern im Bärenhüter. Und daneben ist die Corona Borealis mit dem hellsten Stern und noch ein Stückchen daneben ist der T-Corona Borealis.
Ist natürlich Herbst jetzt nicht der ideale Zeitpunkt für diesen Stern, um auszubrechen, weil den sieht man natürlich im Frühling besser. Jetzt gerade sieht man ihn super. Ja.
Ich habe geschaut in Planetarium Software. Hättest auch du machen können, aber es war ja mein Thema, also habe ich nachgeschaut.
Was? Du kannst Planetarium-Software bedienen?
Ja, kriege ich auch noch hin gerade, ja. Ich kann kein Planetarium bauen, aber ich kann die Planetarium-Software anschauen. Könnt ihr auch alles selbst machen. Stellarium zum Beispiel kann man sich sehr schön entweder als Handy-App oder online kostenlos nutzen, um das anzuschauen. Dann sieht man wann, wo, was zu sehen ist am Himmel.
Schaffst sogar du, ja.
Ich habe bitte mal publiziert über Stellarium, ja. Also.
Ja, ist gut, ist gut.
Jedenfalls, Anfang September, ja, kann man Corona Borealis noch halbwegs gut im Westen sehen. So in der ersten Nachthälfte, rückt dann aber bis Oktober immer näher an den Horizont.
Also es wird dann halt natürlich früher dunkel, was einem ein bisschen zugute kommt, aber es bewegt sich auch immer weiter Richtung Westen.
Das ist was, worauf wir uns im Herbst freuen können. Vielleicht passiert es auch morgen, dann haben alle nichts davon, weil da kommt die Erklärung erst, nachdem wir das hier gesendet haben. Aber irgendwann wird es passieren.
Also wenn es passiert und man irgendwie zu weit im Norden ist, also nein, andersrum, wenn man zu weit im Süden ist, dann könnte man natürlich weiter in den Norden reisen, weil dort sieht man es natürlich besser.
Das ist jetzt kein so ein Ereignis, das jetzt einmal pflusch macht und dann ist weg. Das dauert schon ein paar Wochen.
Ja.
Also da hat man noch Zeit, sich da einen Beobachtungsort zu suchen, wenn es mal passiert.
Aber cool, eine Frage hätte ich noch. Weißt du, warum das Ding keine Supernova wird? Weil Keplers Supernova von 1604 war ja auch genau dieser Typ von Supernova, wo ein weißer Zwerg und ein roter Riese quasi als enges Paar nebeneinander sind, wo Material vom roten Riesen quasi abgesaugt wird und dann es zu einer Supernova kommt, weil der weiße Zwerg quasi es nicht mehr aushält. Also dass man dem Druck des Materials nicht mehr standhalten kann und kollabiert. Ne? So passiert diese Supernova Typ 1a. Mhm. Warum wird in dem Fall irgendwie nur eine Nova draußen, keine Supernova?
Da müsstest du jemanden fragen, der sich mit dem Thema genau auskennt.
Sterne auskennt.
Aber meine Vermutung wäre, dass das Ganze mit der Menge an Material zu tun hat, das vom roten Riesen zum weißen Zwerg rübergeht. Und je nachdem, wie viel das ist, kommt halt vielleicht so viel, dass es der weiße Zwerg wirklich nicht mehr aushält und er dann explodiert. Oder halt, so wie in dem Fall, nur ein bisschen, so dass er halt immer wieder mal kurz so aufflasht, aufleuchtet und dann wieder zurückgeht. Also wahrscheinlich, je nach Abstand zwischen den beiden Sternen, kommt mehr oder weniger Zeug auf den weißen Zwerg rüber und wenn es zu viel ist, dann gibt es eine Supernova, wenn es wenig ist, gibt es eine Nova. Wäre meine Hypothese, ja.
Hätte ich jetzt genau so hypothetisiert, dass es an der geometrischen Konfiguration auch irgendwie hängt. Aber wir wissen es nicht.
Also die Wikipedia hat einen Artikel über kataklysmisch veränderliche Sterne und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt kataklysmische veränderliche als Vorläufer von Supernovae? Fragezeichen.
Okay. Also dass es quasi schon ein paar Mal passiert und dann erst zur Supernova kommt.
Vielleicht, das ist ein Fragezeichen. Also, vielleicht haben wir Expertinnen oder Experten in der Hörerschaft, die uns da aufklären können. Ansonsten, ich gehe davon aus, wenn das Ganze passiert, erstens werden die Medien darüber berichten, also ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr es verpasst. Wenn der neue Stern auftaucht, da wird es Meldungen geben. Und zweitens, wenn ihr euch die paar sinnvolleren Medien, Fernsehen, Print, was auch immer, Internet anschaut, da wird es Leute geben, die sich wirklich auskennen mit dem Thema und die werden es dann erklären, was wir jetzt gerade nicht erklären konnten.
Vielleicht laden wir uns ja auch wen ein.
Das könnten wir auch machen, ja.
Es wird dann sicher wieder alles voll sein mit super Schlagzeilen, so wie eine zweite Sonne ist am Himmel erstrahlt oder irgendwie so Scheiße. Naja, schauen wir mal. wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, es passiert wirklich, aber kann natürlich auch sein, dass es noch länger dauert, ne?
Ja, wissen wir nicht.
Aber cool.
Das war das Thema, auf das wir uns freuen können. Und bevor wir zu der nächsten Rubrik kommen, wollte ich noch einmal kurz, weil wir halt noch so halbwegs zeitnah dran sind, ein ganz kurzes Feedback noch vorstellen, weil sagen wir auch immer, dass die Leute uns Sachen schreiben sollen, nicht nur Fragen schicken sollen, sondern eben auch so andere Sachen schreiben können. Und wir haben eine E-Mail bekommen, eine schöne E-Mail von Christian, der tatsächlich erstens dich mit Star-Astronomin anredet und zweitens inspiriert vom Universums-Podcast neben seinem Vollzeitjob ein Astronomiestudium angefangen hat.
Sehr gut, Leute. So geht das.
Und zwar in Wien.
Wirklich? Dedication.
Ja. Also er meint, dass es eine große Herausforderung ist, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, ja. Tatsächlich, das kann man bestätigen. Und er bedankt sich für die Inspiration und die Faszination und für die Herausforderung. Und danke, dass ihr mein Leben verändert habt.
Danke, dass ihr nie erwähnt habt, wie schwer das Astronomiestudium ist.
Ja, also ich glaube, Evi hat das eine oder andere Mal in ihrer früheren Rubrik über das Astrostudium doch durchaus erwähnt, dass es schwer ist.
Es ist wirklich ein sehr schönes E-Mail. Ja, danke, Christian. Das freut uns sehr. Macht es ihm nach.
Wenn ihr uns auch sowas schreiben wollt, wenn wir auch euer Leben verändert haben, dann schreibt uns das auch. Das freut uns immer. Voll. Das ist die Sommerfolge, die ist kürzer als sonst, weil wir mehr Zeit für Sommer haben wollen. Deswegen lassen wir auch die Rubrik mit dem Fragen beantworten aus. Deswegen lassen wir auch die Rubrik mit Evi und Science Frames aus, aber nicht ganz. Also wir haben schon was vorbereitet oder Evi hat was vorbereitet. Evi ist nämlich in Urlaub gefahren, virtuell, fiktiv. Sie ist auf Urlaub in Science-Fiction-Welten gefahren. Sie hat sich auf verschiedenste Planeten, Himmelskörper der verschiedensten Science-Fiction-Universen begeben und uns von dort Postkarten, in dem Fall Audio-Postkarten geschickt, wo sie uns kurz ein bisschen was über diesen Himmelskörper, auf dem sie Urlaub macht, erzählt, aber ohne zu sagen, was das für ein Himmelskörper ist, was bedeutet, dass ihr das natürlich herausfinden sollt. Das heißt, in jeder der Sommerfolgen, und davon wird es mindestens 4 Stück geben, in jeder dieser kommenden Sommerfolgen wird es eine kurze Audio-Postkarte von Evi geben, wo sie uns kurz etwas erzählt über den Himmelskörper, auf dem sie sich gerade aufhält. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sollt erraten, wo sie denn ist und uns diese Antworten dann zusenden, gesammelt. Und zwar idealerweise, wenn alle Postkarten veröffentlicht worden sind. Das wird so irgendwann Ende August sein. Ich würde mal einen Einsendeschluss für, sagen wir, 31. August Mitternacht. Machen wir da den Einsendeschluss. Ja, genau. Da schickt ihr uns bitte per E-Mail an eben hello@dasuniversum.at all eure Antworten, wo ihr denkt, dass Evi sich rumgetrieben hat.
Moment, Evi ist nur auf einen.
Nein.
An einen Ort gefahren. Nein, 4 verschiedene.
Jeder Sommerfolge reist sie zu einem anderen Ort. Das heißt, ihr müsst 4 Himmelskörper erraten.
Alles klar.
Und dann gibt's was zu gewinnen. Wir müssen noch überlegen, was es zu gewinnen gibt. Ich behaupte einfach mal, ihr gewinnt ein Exemplar des neuen Buchs von Roth.
Hurra!
Geht das?
Also, ja, sicher. Das geht sicher. Aber du kannst jetzt die Leute nicht zwangsbeglücken mit meinem Buch.
Vielleicht geben wir auch einen 2. und 3. Platz her, schauen wir mal. Und die Leute können sich was aussuchen.
Kann mein Buch der 4. Platz sein?
Na, ich würde sagen, die Leute können sich das aussuchen, was sie haben wollen. Wir sagen, das sind die Preise und die Person auf dem 1. Platz darf als 1. was aussuchen und so weiter.
Ah, okay. Ja, das ist auch gut.
Ja, also es wird ein Potpourri an Preisen geben. Wie gesagt, ein Buch von Ruth, ein neues und vielleicht ein altes auch. Und von mir könnt ihr auch Bücher haben, die ich geschrieben habe, da habe ich auch einen ganzen Schwung, da könnt ihr euch auch eins aussuchen, ein signiertes oder freie Karten für Science-Buster-Shows. Vielleicht fällt uns noch was ein, also da wird es dann ein Sammelsurium an Preisen geben. Aber damit wir was zum Rätsel haben, müsst ihr natürlich auch die Postkarten hören und ja, bitte, die werde ich jetzt kurz einspielen. Wir hören jetzt die erste Postkarte von Evi.
Liebe Ruth, lieber Florian, liebe Grüße von meiner Sommertour. Ich bin heute bei meinem ersten Stopp angekommen. Sehr heiß und staubig hier, aber es ist ja auch ein Wüstenplanet. Hier gibt es nichts außer Stein und Sand. Etwas trostlos hier, aber die Sonnenuntergänge sind ein Traum. Bin jetzt wieder zurück in der einzigen Stadt, die einen Weltraumbahnhof hier hat und warte auf meinen Weiterflug. Um mir die Zeit zu vertreiben, bin ich in eine Kneipe gegangen. Die Musik war ja echt gut, aber ein paar zwielichtige Typen sind da abgehangen. Bin dann auch gleich in eine Wirtshausschlägerei verwickelt worden. Hui. Beim Weglaufen bin ich dann 2 Soldaten in die Arme gelaufen, die mir erzählten, dass ich die Droiden, die ich suche, hier nicht finden werde. Keine Ahnung, was die meinen. Die Hitze kommt ihnen wohl nicht gut. Mein Flug startet gleich, muss gleich los. Der Pilot ist übrigens der volle Angeber, faselt dauernd irgendwas von einem Flug in 12 Parsec oder so, den er irgendwann mal geschafft hat. Naja, auf bald, liebe Grüße, Evi.
Oh, schön. Mit dem Piloten würde ich auch gern mal eine Runde drehen.
Ja, aber wer sich jetzt denkt, oh, easy, leichtes Rätsel, ja, sie werden schwieriger.
Soll ja für alle was dabei sein. Schau, wenn ein Science-Fiction-Rätsel sogar ich weiß, dann gibt es keine Ausreden.
Das ist die erste Frage. Also es wird wirklich der genaue Ort gesucht, der Bezeichnung des Himmelskörpers, nicht der Film, in dem er vorkommt, sondern wirklich der Ort, den suchen wir. Das war die erste Postkarte. Die nächste Postkarte von Evi, die gibt's in 2 Wochen, wenn dann auch die nächste Sommerfolge erscheint. Und bis dahin können wir uns noch bedanken. Das können wir jetzt noch machen, weil noch sind wir noch halbwegs aktuell. Das heißt, Ruth kann noch einmal unseren Dank übermitteln, weil ihr habt uns ja netterweise auch in den letzten Wochen wieder Geld überwiesen. Ihr habt uns Abos abgeschlossen. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir ein bisschen was verdienen mit dem Podcast, was sehr schön ist, weil das Arbeit ist und wir uns freuen, wenn wir dafür ein bisschen was bekommen. Und wer uns was gegeben hat, das sagt uns Ruth.
Ganz herzlichen Dank diesmal an Stefan, an Volker, danke Martin, Jochen, danke Michael und danke Malina. Das waren die PayPal-Spenden. Und dann haben seit dem letzten Mal auch noch ein Abo abgeschlossen. Thirsty Raccoon, what?
Ja, der durstige Waschbär, der gibt dir was zu trinken, aber ein Waschbär.
Ach so, das ist vielleicht der Waschbär, der immer wieder von dir in der Telegram-Gruppe
vielleicht
gepostet wird. Vielleicht auch nicht. Danke Thirsty Raccoon für dein Spenden-Abo und Christian, ganz herzlichen Dank.
Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Christian musste noch eine extra E-Mail von uns bekommen, weil der hat die Multiversums-Mitgliedschaft abgeschlossen. Mhm. Da gibt es dann irgendwie extra Goodies dafür.
Bücher.
Ja, genau.
Wie immer.
Ja. Wir lesen natürlich auch die Nachrichten, die er dazu geschrieben hat. Stefan hat für seine Spende dazu geschrieben, es ist sein Anteil fürs Kloster. Du hast dir letztes Mal gewünscht, dass alle unsere Hörer was irgendwie 20 Euro spenden, damit wir 1 Million kriegen für ein Kloster. 20 Euro haben wir schon.
Das ist ein guter Anfang.
Stefan darf mit ins Kloster. Er schreibt, hier ist mein Anteil für euer Kloster, an mir soll es nicht scheitern. Also, gut, Stefan darf rein. Jochen hat uns auch eine sehr schöne Summe gespendet, also jetzt hier ästhetisch, zahlenmäßig schön, also eine schöne Zahl. Vielen Dank.
Ja, die beste Zahl, ja.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, macht das gerne auch weiter mit den Spenden, das freut uns. Und ansonsten freut es uns, wenn ihr uns bewertet oder kommentiert oder Sterne vergebt oder Daumen hoch gebt oder was auch immer. Macht doch mal einen Autokurs. Jetzt ist ja gerade irgendwie Fußball-Europameisterschaft. Da fahren ja eh immer Leute mit Autos durch die Gegend und hupen wild, wenn einer im Fußball gewonnen hat. Fahrt doch mal alle wild mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch die Gegend und klingelt laut und macht so, dass das Universum Auto Corso. Nee, blöde Idee.
Ja, blöd. Ich wollte sagen, was ist mit dir? Du brauchst Urlaub, ne? Autokorso, geht's dir noch?
Ja, wenn es unbedingt
sein muss. Ja, Elektroauto ist erlaubt, ja. Aber Fahrradkorso natürlich viel besser. Man könnte eigentlich so ein Banner, ne? Ja. An einer Fahne so hinter sich herziehend mit unseren Gesichtern drauf.
Oh Gott. Ja, wir haben keine Fahne von das Universum.
Auch schlechte Idee. Ja, nein, noch nicht. Müssen wir machen. Brauchen wir schon, oder?
Ja, dann machen wir das. Wenn wir dann zum Mond fliegen, dass wir die Fahne pflanzen können. Gut, bevor wir noch mehr blöde Ideen haben, beenden wir die Folge und verabschieden uns bis in 2 Wochen. Tschüss.
Macht's es gut. Schöne Zeit.
Also meine Idee jetzt nämlich für diese Sommerausgaben ist, ich schicke euch Postkarten, die ich halt vorlese und da einen Film beschreibe. Es muss erraten werden, welcher Film es ist und im Herbst kann man dann halt irgendwas verlosen oder so irgendwie.
Ah.
So wie bei den Fraggles.
Gute Idee.
Ja, genau. Ja, stimmt. Wie hat der geheißen, der Opa? Der war super.
Ja.
Ich habe mich immer so gefühlt, wenn ich in irgendeiner Großstadt auf Urlaub war, bin ich mir auch immer vorgekommen wie der Fraggle-Opa, der sich da irgendwie nicht zurechtfindet.
Mit dem Tropenhelm, mit diesem
Hut. Ja, genau. Der in der Menschenwelt ja immer ist.
Onkel Matt war das.
Ja, genau.
Onkel Matt, ja.
Ah, cool. Jetzt habe ich voll Lust auf die Fraggles.
Cool. Aber schon ewig nicht mehr gesehen. Das muss ich mal wieder anschauen. Das war schon richtig super immer.
Ne, Fraggles waren schon cool.
So wie der Onkel Matt will ich das halt quasi machen, nur halt eben mit Filmen.
Dance your cares away, worries for another day, let the music play. Down at Fraggle Rock.
Genau. Ja, das kann ich nur auf Deutsch, weil das, habe ich das als Kind gehört, das war auf Deutsch. Ja,
sing und schwing
das Bein. Sing und schwing das Bein.
Genau.
Lass die Sorgen sein, sagen, sagen, sagen. Zum nächsten Fraggles Rock.
Ja, genau, so geht das.
Ach, ist das schön.
Hat's dir nicht gefallen, dann bohr dir doch ein Loch ins Knie.
Ich hoffe, du hast nicht noch auf Aufnahme gedrückt.
Doch, nimm alles auf, das kann ich gerne noch irgendwo hinten ranschneiden.
Damit wir es uns irgendwann erpressen.